Heute schauen wir auf ein Phänomen, das sich leise anfühlt, aber laut in uns nachhallt. Es geht um Ghosting. Dieses plötzliche Verstummen, wenn eine Nachricht unbeantwortet bleibt, eine Verabredung ins Leere läuft oder ein Bewerbungsprozess einfach endet. Ohne ein Wort, eine Mail, ein Anruf.
Wir sprechen darüber, wie es dazu kommt, dass Ghosting in einer digital vernetzten Gesellschaft fast schon Alltagstrend geworden ist. Im Dating, in Freundschaften, aber auch im Berufsleben. Wo ist es vielleicht sogar ein legitimer Selbstschutz und an welcher Stelle entwertet es uns, wenn wir selbst geghostet werden? Wo kratzt es am Selbstwert und belastet unsere Psyche mehr, als wir vielleicht zugeben wollen?
Wir wollen uns diese Zeit nehmen, genau hinzusehen. Was macht diese Funkstelle mit uns in unserem inneren Dialog, mit unserem Vertrauen in andere und auch in uns selber? Und was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn immer mehr Kontakte nicht beendet, sondern eben einfach nur abgebrochen werden?
Keinesfalls geghostet wird von mir Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und ich ghoste auf gar keinen Fall Medien- und Kommunikationstrainer Tom Bouchard. Und am Ende unseres Podcasts verraten wir Ihnen, wo Sie auf keinen Fall geghostet werden.
Und es ist klar, dass wir beim Thema Ghosting mit der Psychologin hier am Tisch entsprechend anfangen, MC. Was führt eigentlich dazu, dass Menschen andere ghosten? Was geht da in denen vor?
Also die Studienlage gibt uns da noch nicht so viel Hintergrund. Ein paar Sachen wissen wir aber schon. Wir haben unter den Persönlichkeitseigenschaften, und wir gehen da mal ganz tief rein, eine Reihe von dunklen Eigenschaften. Wir nennen das die dunkle Triade. Zum Beispiel das psychopathologische Arbeitsverhalten, die machiavellistische Einstellung oder auch der narzisstische Typus. Das sind aber alles keine klinischen Phänomene. Also wir reden jetzt nicht über Leute, die so drüber sind, dass sie im Alltag nicht zurechtkommen, sondern über diejenigen, die das so ein wenig nicht zeigen. Und da hat man festgestellt, dass wer eine oder mehrere dieser drei dunklen Eigenschaften in sich trägt, auch eher dazu neigt. Aber wie gesagt, auch diese Studienlage ist noch etwas dunkel. Das heißt, ich vermute auch, dass das eine Mischung ist aus einer Persönlichkeitseigenschaften, die dazu führen, aber auch Vorbildverhalten. Wenn ich es oft erfahre, denke ich, es ist normal und ich mache es nach. Das heißt, das mit dem Trend und dem Nachahmungsverhalten halte ich für eine sehr plausible Mischung in Zusammenhang eben mit Persönlichkeitseigenschaften.
Jetzt muss ich da nochmal nachfragen, weil natürlich gibt es auch Fälle, wo MC geghostet wird. Ich werde auch gelegentlich geghostet. Und wenn MC jetzt hier so stark einsteigt mit den dunklen Mächten oder dunklen Eigenschaften, die da die aktiven Ghoster sozusagen mit sich rumschleppen, muss ich natürlich jetzt auch mal nachfragen, wie viel Dissen ist denn jetzt dabei, was du hier gesagt hast?
Nee, ist kein Dissen dabei. Ich habe einfach nur in der Vorbereitung natürlich von unseren Podcast meine Kopf mal wieder in die Datenbanken gesteckt und geguckt, was haben wir denn da im Angebot. Und ich bin relativ frei davon, Persönlichkeitseigenschaften zu bewerten. Ich bin ja froh, dass es so viele gibt und so viele Varianten. Insofern bin ich an der Stelle wirklich entspannt.
Gehen wir doch mal auf die sogenannte Opferseite. Was löst Ghosting denn nach Studienlage bei denjenigen aus, die geghostet werden?
Ja, zumindest eine ganze Menge negative Eigenschaften. Da wären wir noch ohne Studie drauf gekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass was im Kern das Ghosting so nagend macht, ist zum einen das Warten. Man weiß ja nicht, kommt da nicht viel. Vielleicht noch irgendwas. Und das zweite ist der Kontrollverlust. Wenn ich möchte auch im Alltag oder im Freundeskreis oder auch im beruflichen Kontext, möchte man eine Art von Kontroll- und Vorausschau haben. Das ist menschlich völlig normal. Ich möchte berechenbare menschliche Beziehungen haben. Das heißt nicht, dass sich Leute immer gleich verhalten, aber man hat Erfahrungswerte. Was erwarte ich für eine Antwortgeschwindigkeit bei einer E-Mail? Oder was habe ich für ein Gefühl? Wann sollte jemand, mit dem ich in einer engeren persönlichen Beziehung bin, wann sollte diese Person wieder antworten? Und wenn das missachtet wird, eben zum Beispiel durch Ghosting oder durch auch länger dauernde Antwortzeit, dann steigt einmal das Warten. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Kommt da noch was? Kommt da nichts mehr? Und das andere, dieser Kontrollverlust. Ich habe das nicht selber beendet. Ich habe das nicht in der Hand, ob mich jemand ghostet oder nicht mehr antwortet. Und das führt wirklich zu einem psychologischen Stress.
Also wenn mir ein Kunstauktionshaus eine Werbung nach Hause schickt und ich reagiere da nicht drauf, dann ist das ja kein Ghosting. Wenn mir der Flaschenlieferant oder Getränkelieferant fürs Büro, wenn der mir 2 Wochen, nachdem ich da eine größere Bestellung aufgegeben habe, so eine Quengelmail schickt, ob ich nicht wieder was bestellen möchte und ich reagiere da nicht drauf, ist das ja kein Ghosting. So, wenn mir aber jetzt jemand anderes etwas schickt, nehmen wir mal an dem 1:1, und ich würde darauf nicht reagieren, wäre das dann schon Ghosting?
Also wir haben,
gibt's da so eine klare Trendschärfe, MC?
Ja, also in der Literatur gibt's 2 große Arten. Das eine ist das Ghosting in persönlichen Beziehungen, auch in romantischen Beziehungen, so nennt man das in der Literatur. Also das Klassische, es gibt ein Anbahnungsverhalten und irgendwann wird das gekappt.
Ein Anbahnungsverhalten? Bei mir heißt es Flirt oder so, aber bei MC im Psychologischen heißt es Anbahnungsverhalten.
Man muss ja irgendwie auch da mal ein bisschen abstraktere Begriffe dafür haben, damit Wissenschaft auch weiß, warum sie das tut. Und der zweite Aspekt ist der natürlich im beruflichen Kontext ganz stark natürlich bei Bewerberinnen und Bewerbern auf beiden Seiten. Also dass sich Bewerberinnen und Bewerbern in irgendeinem Art von Prozess nicht mehr melden oder umgekehrt eben auch potenzielle Arbeitgeber. Da spielt das eine ganz große Rolle. Und dann hat sich das so ein bisschen so in andere Bereiche so rein verlagert. Also man spricht davon immer dann, wenn eine Antwortgeschwindigkeit nicht dem entspricht, was man üblicherweise in dem Kontext erwartet. Eben nicht deinem Beispiel von zum Beispiel Werbe-E-Mails, sondern eben im Kollegenkreis, wo man sagt, naja, komisch, da müsste ja eigentlich in einer akzeptablen Zeit, die in unserem Umfeld angebracht ist, was kommen. Oder es gibt Menschen, die überhaupt nicht mehr antworten. Also ich habe das auch im beruflichen Kontext, wo wir wissen, dass bestimmte Ansprechpartner, ich arbeite ja einer Universität, die ja im Verdacht stehen zu ghosten, also einfach gar nicht zu antworten. Ja? Also wo man sagt, na, da müsste aber eigentlich was kommen, weil da eine konkrete Frage dahinter steht und es eindeutig ein beruflicher Kontext ist. Und dann gibt es eben Stellen, die sich da taub stellen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die das dann machen und andere sagen sich, naja, wenn die das machen, kann ich es ja auch machen, dann wird es ja im Endeffekt nicht besser, sondern schlimmer. Also müssten wir sagen, dass Ghosting etwas ist, wo wir sagen, das ist jetzt schon so weit verbreitet, gewissermaßen der Virus ist jetzt in der Gesellschaft drin, den kriegen wir auch nicht mehr weg.
Also es ist schon da, es ist ein Trend, es hat ein Wort, wir sprechen darüber, wir leiden darunter, wir sind genervt und es geht natürlich, wenn wir über den wirtschaftlichen Kontext oder über den organisationalen Kontext sprechen, dann geht es natürlich voll auf die Produktivität, weil ich eine Anfrage an jemanden habe, die schreibe ich ja nicht, weil mir langweilig ist, sondern weil ich eine Antwort erwarte und dadurch auch, dass mein Tätigkeitsfeld irgendwie beeinträchtigt wird und wenn sich dann eben Leute komplett aus der Kommunikation zurückziehen, muss ich denen entweder hinterherlaufen oder ich muss eine Alternative haben, um diese Kooperation oder diesen Prozess noch auf den Weg zu bringen, das ist aber wahnsinnig teuer. Also da machen wir uns nichts vor. Wir kommen im Ghosting, im betrieblichen Kontext, kostet das irgendwann richtig Geld. Also wäre schon ganz gut, in der Organisation eine Norm zu haben. Ja, ja, wir schreiben auch miteinander oder wir sprechen auch miteinander. Und im privaten Kontext ist es halt wirklich sehr, sehr stressbelastet.
Ja, wie sehr schleppt man das denn sozusagen mit nach Hause, mit der Psyche? Inwiefern gibt's Schlafstörungen, übermäßigen Alkoholgenuss oder andere Dinge, wo man dann meint, das kompensieren zu müssen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn da jemand in seinem Selbstwertgefühl wirklich sehr stark getroffen und gekränkt ist, dass das natürlich auch etwas ist, was über diese Nichtkommunikation sehr stark hinausgeht.
Also es kommt immer darauf an, was für eine Bedeutung eben in diese Beziehung hineingelegt wird. Deswegen gibt es in der Psychologie auch den Fokus auf die romantischen Beziehungen, weil das natürlich irgendwas ist, was existenzbedrohend sein kann, wenn da keine Antwort mehr stattfindet oder man zurückgewiesen wird. Und da hat man eben festgestellt, dass die Zurückweisung, also die klare Mitteilung, dass man jetzt diese romantische Beziehung nicht aufrechterhalten möchte, natürlich auch sehr schmerzhaft ist für denjenigen, der da andere Erwartungen hatte, dass das aber weniger schmerzhaft ist als dieses nagende Warten und diese Ungewissheit, was denn dann als nächstes passiert oder vielleicht auch welche Motivation des Ghostings dahinter steckt. Also es kann schon sehr verletzend sein und kann extrem lange andauern, weil es da keinen Endpunkt gibt. Also man kann bei jemandem, der zurückgewiesen wird, der also die Mitteilung bekommt, dass das so nicht weitergeht, der weiß ja, das ist fertig, da kann man vielleicht nochmal schreiben oder anrufen und weiß dann aber auch, okay, die Messe ist gelesen, da ist so rum. Und das Ghosting hat ja den negativen Aspekt, dass einerseits die Unsicherheit darüber da ist, was passiert, die Unsicherheit über das Motiv, weil man ja gar keine Antwort bekommt. Und das ist was unglaublich lange anhalten kann. Das ist wirklich sehr, sehr riskant, vor allem in Verbindung mit Hoffnung. Man sagt, ja, vielleicht ist es ja nur ein Zufall oder jemand hat andere Gründe, warum er oder sie sich nicht meldet und dann wird irgendwann diese Hoffnung so unrealistisch, die aber trotzdem tragen kann für eine gewisse Zeit.
Jetzt sollen wir ja den Glauben an das Gute im Menschen nicht einfach so vorschnell aufgeben. Und vielleicht gibt es ja auch eine Form von fahrlässigem Ghosting. Also es muss ja nicht immer böse Absicht dahinter sein. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. In meinem Geschäft, im Trainingsgeschäft, kann es sein, dass da ein paar Sachen sehr kurzfristig kommen, wenn irgendwo die Hütte brennt. Aber die meisten meiner Aufträge kommen mit mehreren Wochen, teilweise auch Monaten und in Einzelfällen auch mit einem Jahr Vorlauf erst zustande. So, das ist jetzt soweit alles in Ordnung. Wenn ich mir so meine Kundenstruktur anschaue, habe ich 95% Empfehlungskunden und die anderen sind halt welche, die sich im Internet auf die Suche gemacht haben. So, das heißt also, ich habe null aktive Akquise. Das heißt also, ich schreibe niemanden an und sage, hier wollen Sie nicht ein Medientraining oder ein Kommunikationstraining haben, sondern ich bin in der glücklichen Lage, dass es sozusagen bei mir sich von selber das Auftragsbuch füllt. So, jetzt habe ich aber dann eine konkrete Anfrage. Es gibt ein Vorgespräch, wir haben guten Draht miteinander und ich kann das, glaube ich, auch objektiv genug beurteilen, dass ich sage, das ist auch beidseitig. Wir gehen in eine konstruktive Planung rein. Man gibt ein Angebot ab. Man hat den Preis am Telefon schon mal ungefähr eingegrenzt. Also da kommt dann auch jetzt nicht der Schockmoment, wenn man dann plötzlich sieht, ach, das kostet das. Und dann heißt es dann, ja, lassen Sie uns in 8 Wochen nochmal drüber sprechen. Der Vorstand muss ja noch irgendwie eine Entscheidung finden und so weiter. Und dann liegt das bei mir bei 9 Wochen dann auf Wiedervorlage. So, dann fragt man nach, ja, wir haben noch keine Entscheidung getroffen, ist kein Problem. Sag ich, wann soll ich mich melden, ohne dass es Ihnen lästig ist? Ja, melden Sie sich nochmal in 4 Wochen. Dann meldet man sich in 5 Wochen dann nochmal. Also man, so dass da wirklich kein Druck auf dem Kessel ist, weil Kühlschrank zu Hause ist ja voll. Und dann merkt man so nach 3, 4 merkt man dann, du wirst ja gerade geghostet, ja. Und dann erinnert man sich an das Gespräch, was man mit demjenigen hatte. Und das war dann auch jetzt nicht die Vorhut, sondern das war dann durchaus schon jemand auf Entscheiderebene. Und die Wahrnehmung im Internet und auch über andere Kommunikationskanäle ist dann schon so, dass man sagt, ich habe hier einen selbstbewussten Menschen vor mir, egal ob jetzt Mann oder Frau, einen sehr selbstbewussten Menschen vor mir, der auch in der Lage ist, harte Entscheidungen zu treffen. Und dann stelle ich mir dann die Frage, wieso machen wir uns jetzt überhaupt diese Arbeit, dass wir ständig eine Wiedervorlage führen? Er muss auf mich reagieren, auf eine Mail oder einen Anruf, ich muss mir das wieder in die Wiedervorlage legen. Wieso sagt er nicht einfach nach dem ersten Nachdenken, tut mir leid, wir haben es uns anders überlegt, aber vielen Dank für ein gutes Gespräch. Da mache ich dann Haken hinter und dann gehe ich ja zufrieden aus der Sache raus, wie wenn ich das jetzt ständig wie so ein Tinnitus immer wieder in der Wiedervorlage habe. Also das dient ihm nicht, das dient mir nicht. Und ja, da frage ich mich jetzt, ist das schon Ghosting oder ist das einfach nur schlechtes kaufmännisches Benehmen, dass man in einem gepflegten Miteinander sozusagen die einfachsten Regeln nicht mehr einhalten kann?
Also es ist sicherlich eine Mischung aus mehreren Faktoren. Zum einen kann das eine dysfunktionale Selbstorganisation sein, indem man sagt, ja, da kümmere ich mich ja irgendwann drum und wir wissen, dass irgendwann dann doch nie eintritt. Die Kommunikationsanforderungen auf schriftlicher Ebene sind für bestimmte Entscheider extrem hoch. Wir sprechen da von quantitativer Überforderung. Das ist klassischerweise das überlaufende Mail-Postfach und die Teams- oder Webex-Nachrichten, die sich da stapeln und die für viele nicht mehr gut beherrschbar sind im Ergebnis. Aber du hast natürlich recht und jetzt kommt noch was Neues dazu. Das ist die Angst oder die Sorge, schlechte Nachrichten zu überbringen. Und die Beendigung eines Geschäftsverhältnisses wäre so eine schlechte Nachricht. Es gibt tatsächlich Leute, und zwar sehr viele, die sich da unbewusst die Sorge trägt, ja, wie könnte diese Person denn auf diese Ablehnung reagieren? Denn letztendlich ist es eine Zurückweisung. Jetzt würdest du, so wie ich dich kenne, sagen, naja, das sehe ich doch ganz sportlich, dann hat es einfach nicht gepasst oder das Anforderungsprofil war anders oder die möglichen Einsatzmöglichkeiten haben sich einfach verändert. Aber auf der menschlichen, auf der psychologischen Seite gibt es sehr, sehr viele Menschen, auch auf völlig unterschiedlichen Ebenen, die Zurückweisungen sehr ungern aussprechen. Das ist
Aber dann kann ich doch eine Mail schreiben. Also dann nehme ich einen Textbaustein, vielen Dank für das Angebot, wir haben es uns anders überlegt, sonnigen Tag noch und vielleicht später mal. Punkt. Reicht doch.
Natürlich, deswegen sage ich, es ist in der Regel so eine Mischung aus dysfunktionaler Selbstorganisation und dann auch im Ergebnis eben diese Unlust oder dieses sich nicht stellen eben von diesen Entscheidungen, die dann auch vielleicht nicht besonders wichtig gemacht werden. Denn wenn du da einen besonderen Stellenwert hättest in deren Kommunikation, um die wichtigen Dinge kümmern die sich ja durchaus. Ja? Also da merkt man natürlich auch schon diese Priorisierung und dann natürlich auch durch diese Überflutung mit vielen schriftlichen Anfragen. Wir haben ja heute im Vergleich zu früher, wenn wir auf Entscheider gucken, wenig Filterfunktionen mehr. Ja, wir haben überall die direkte E-Mail-Adresse, wir haben möglicherweise auch die dienstliche Handynummer. Das klassische Vorzimmerfilter gibt es nicht mehr, was in vielen Fällen sehr hilfreich ist, weil man näher an die Leute drankommt. Nur denen läuft natürlich auch das E-Mail-Postfach über. Ne? Also da machen wir uns dann keine Illusionen. Und dann wird eben quasi abgearbeitet durch Ignorieren. Also die Faktoren, die ich jetzt aufgezeichnet habe, sind eine Mischung, die individuell zu dem einen oder anderen Moment wird das eine oder andere Motiv einfach stärker sein, führt im Ergebnis dazu, naja, funktioniert doch, ich muss einfach nur nicht reagieren, dann hört das schon von selber auf.
Ja, also ich habe mal einem Kameramann, einem freien beruflichen Kameramann, der sich bei mir gemeldet hat, der wollte dann sozusagen bei den Medientrainings mitziehen und der kannte natürlich mein Konzept nicht und dann habe ich dem einfach einen Vierzeiler zurückgeschrieben. Und der hat sich dann nochmal bedankt so und damit war das Ding für mich erledigt. Und witzigerweise, 2 Jahre später stehe ich in einer Werkstatt, wo eine Kamera von mir repariert werden muss. Und da denke ich mir, komisch, den Namen hast du schon mal irgendwo gehört. Und dann arbeitete der dort, ja. Und dann sagt er, übrigens, an Sie erinnere ich mich noch, Sie haben mich mal abgelehnt. Und ich denke so, oh scheiße, was habe ich gemacht, ja. Und dann sagt er, nee, sagt er, Sie waren einer von zweien, die wenigstens mal geantwortet haben und gesagt haben, vielen Dank fürs Angebot und Sie haben kein Interesse. Und ich meine, wenn der sich da nach 2 Jahren noch dran erinnern konnte, dann möchte ich nicht wissen, welche schlechten Erfahrungen der da überall gemacht hat. Natürlich, ich bekomme natürlich auch viele Anfragen, die sind so irre und weit weg von meinem Tätigkeitsfeld, wo ich mir sage, da hat noch nicht mal jemand sich die Mühe gemacht, meinen Namen irgendwie mal bei Google einzugeben, dann kriege ich da irgendwelche, weiß ich nicht was, Sets von Funkgeräten oder sowas, was kein Mensch in meinem Business brauchen kann, angeboten. Da reagiere ich natürlich dann auch nicht drauf. Das ist schon klar. Aber im Geschäftlichen ist es zum Beispiel so, eine Absage kommt ja in der Regel freitags nachmittags, so 16.05 Uhr, ja, so mit der mit diesem obligatorischen, das mache ich jetzt noch schnell, dann fahre ich den Rechner runter und gehe ins Wochenende. Und wenn ich dann abgelehnt werde als Dienstleister, dann möchte ich natürlich gerne wissen, woran hat es gelegen, dann frage ich dann nochmal nach. Und es ist ja ein Unterschied, ob mir jetzt jemand sagt, da hat der Vorstand sich für eine Frau entschieden, weil der gemeint hat, das passt irgendwie besser. Und dann mache ich da einen Haken hinter und sage mir, naja, Frau kann ich nicht liefern. Ja, also das ist ja dann ein Kriterium, was ich definitiv nicht erfülle. Oder wenn mir jemand sagt, ja, das war jetzt hier eine Preisgeschichte. Der Einkauf hat gesehen, ein Stück Kommunikationstraining und das hat bei dem anderen die Hälfte gekostet wie bei Ihnen. Dann haben wir den genommen. Dann denke ich mir so, okay, also das ist auch jetzt kein Rahmen mehr, wo ich sage, ja, ich komme auch für die Hälfte. Ja, und durch diesen Kontakt war es dann allerdings auch so, dass die sich dann nach 2 Monaten nochmal gemeldet haben und haben gesagt, ja, wir haben festgestellt, das war nichts, können wir nicht doch mit Ihnen zusammenarbeiten. Und dann denke ich mir so, ja, sowas wäre halt nicht möglich, wenn man da nicht in Austausch gehen würde. Ja, oder wenn mir jemand sagen würde, Ihr Angebot war nicht klar genug formuliert und wir haben das nicht kapiert und so weiter, dann denke ich mir, ja gut, dann frag doch nach. Aber dann weiß ich natürlich auch, dass ich da vielleicht etwas präziser formulieren muss. Sowas passiert mir ja auch schon mal.
Also es gibt eine Reihe von Sachen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist Nachahmungsverhalten, natürlich auch Gewöhnung daran. Wir haben uns aufgrund der großen Zahl von schriftlichen Anfragen oder Mail-Kommunikation so ein bisschen daran gewöhnt, dass ein Teil versandet und irgendwann Sachen nicht mehr weitergehen, ohne einen vernünftigen Abschluss zu bekommen. Und viele gerade Entscheider in dem Bereich, wo eben eine sehr hohes Mail- oder schriftliche Kommunikationsanforderungen da sind, arbeiten das eben durch Ignorieren in irgendeiner Form ab und lassen das dann eben auch versanden, dann geht's dann auch nicht weiter. Und das, was so stattfindet, ist eben, man gewöhnt sich ein Stück weit daran und sagt dann, okay, wenn jetzt irgendwas eine besondere Priorität hat, muss ich andere Kommunikationskanäle wählen, Leuten etwas dringender auf die Pelle rücken oder ganz anders formulieren, weil eben da die Konzentration und auch die Höflichkeit extrem abgenommen hat. Wir würden ja niemanden, mit dem wir persönlich sprechen, ohne Verabschiedung rausgehen lassen. Ja, also man beendet ja nicht mittendrin das Gespräch, dreht sich um und geht. Das würde als extrem unhöflich empfunden werden. Und diese Art von Kommunikationsregeln, die vielleicht mal bestanden haben im virtuellen Raum, existieren in vielen Kontexten einfach nicht mehr.
Also ich habe an dem Tag, wo wir jetzt hier diesen Podcast aufzeichnen, habe ich keine 24 Stunden vorher Menschen gecoacht, die im direkten Kundenkontakt sind. Also Führerschein, Anmeldung, Ummeldung von Fahrzeugen und so weiter. Eine unheimlich motivierte Truppe. Und da sagte eine Kollegin, die sagte das mit einer gewissen Traurigkeit oder auch Enttäuschung, dass sie sagte, die sagen gar nicht mehr guten Tag, wenn die zu uns an den Schalter kommen. Ja, die sagen einfach nur Führerschein, ja, oder ummelden. Und ein männlicher Kollege hat dann gesagt, das liegt daran, dass die jungen Leute heutzutage nicht mehr wissen, wie sie Emojis aussprechen sollen, ja, weil sie nur noch gewohnt sind, in Symbolen zu denken. War sicherlich etwas pointierter, diese Aussage, wenn auch leicht überzogen. Aber dieses, ich sag noch nicht mal guten Tag. Ja, und das sind Menschen, die arbeiten in 3 bis 4 Sprachen, die sie beherrschen, weil sie da sehr viel internationales Publikum haben an dieser Stelle. Also die sind durchaus entsprechend kommunikationsstark, schon von Haus aus, aber dass man noch nicht mal guten Tag sagt. Und wenn ich das jetzt mal überlege, wie ist das in der Urlaubsanlage oder im Urlaubshotel? Ja, wird da noch gegrüßt? Ja, also im Wald wird ja noch gegrüßt, wenn die Leute sich da mit dem Hund treffen oder sowas. Aber im Hotel auf dem Weg zum Frühstücksraum oder sowas wird nicht mehr gegrüßt. Sowohl in Business-Hotels als auch in Urlaubshotels wird nicht mehr Hallo gesagt, wenn man einen Fahrstuhl betritt. Und ich sage mal, grüßen Sie bitte immer die Leute, die im Fahrstuhl sind, weil sie wissen nicht, ob sie die nächsten 72 Stunden mit denen auf engem Raum miteinander verbringen müssen und auf die Feuerwehr warten. Ja? Und da frage ich mich, zieht dieses Unverbindliche im Alltag so sukzessive, oh, MC nickt schon. Okay, dann hau raus, erzähl.
Ja, das, was wir haben an Höflichkeit, sind gruppenbezogene Normen. Also gruppenbezogene Normen sind Regelungen, die sich Communities unbewusst geben. Ja, da setzen sich ja keine Leute morgens zusammen und sagen, wir grüßen jetzt alle mal, sondern das sind Sachen, die sich ergeben und Menschen, und das ist jetzt die gute Nachricht, neigen da sehr stark zur Anpassung. Ne? Also wenn einer anfängt, im Fahrstuhl zu grüßen, dann werden die anderen auch antworten. Deutsche werden dann von der Stimmlage immer etwas nuscheliger und leiser, weil wenn einer da reinkommt und sagt guten Morgen, dann genau, dann bleibt nicht mehr, also bleibt sprachlich nicht mehr viel über, aber man gibt noch ein Laut von sich, ja? Okay. Also das kriegen die Deutschen ja noch auf die Kette. Also
wenn ich mache, dann schlafe ich noch wahrscheinlich.
Du würdest ja auch einen Fahrstuhl anders betreten. So.
Das stimmt.
Die Reise geht kognitiv in die Richtung der gruppenbezogenen Normen. Gute Nachricht an der Stelle, das ist Gewöhnung und da kann eine Gruppe auch Vorreiter sein. Also das heißt, ich kann, wie man sich auf dem Flur begegnet, kann ich in eine Gruppe hineintragen. Wir kennen das vielleicht vom Arztwartezimmer. Sobald einer reinkommt und sagt guten Morgen, sagen die anderen auch artig guten Morgen. Wenn der nächste reinkommt und sagt nichts, dann sagen die anderen auch nichts. So, das ist also einfach Anpassung und Nachahmung.
Oder sollten die dann was sagen, damit der andere sozusagen das Signal bekommt, hör mal, sag mal schönen guten Tag. Also hier in Köln, da gibt's diesen Spruch, Tag seit de Bur, wenn er kütt und schön, wenn er jäht. Also für die Hochdeutschen, guten Tag sagt der Bauer, wenn er kommt und auf Wiedersehen, wenn er geht.
Ja, kann man machen. Das ist dann, da muss man nochmal gucken, in welchen Kontexten man da gut domestizierend tätig wird. Aber man kann halt immer das Anpassungsbedürfnis nutzen von den Menschen. Ja, also auch gerade hier die Hotelanlage im Privaten oder auch der berühmte Fahrstuhl, da kann man das hineintragen. Ich wäre mal vorsichtig mit dem Belehren. Also das kann man in bestimmten Kontexten machen, kann aber auch Aversion hervorrufen, gerade bei Fremden, wo ich denke, tut das jetzt Not. Ja, also ich bin gerade mit meinen Gedanken woanders, wir sind in einer unbekannten Umgebung, jetzt muss ich mir von dem nur erzählen lassen, wie ich mich hier verhalte. Da wäre ich etwas vorsichtig, aber den Vorbildcharakter nicht unterschätzen. So, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn ich möchte, dass hier in bestimmten Kontexten etwas ändert. Wir waren jetzt gerade bei der direkten Kommunikation, da muss ich vorneweg gehen. Und wir dürfen auch unseren eigenen Einfluss nicht unterschätzen. Dafür muss ich nicht Chef oder Chefin sein, sondern die gruppenbezogenen Normen wurden von den Gruppenmitgliedern gemacht. Wir kennen das aus Bürogemeinschaften. Wenn einer anfängt, zum Geburtstag was mitzubringen, dann machen das die anderen auch. Ne? Da wird kein Beschluss drüber gefasst und da wird auch nicht ein Meeting angesetzt, wo man sich mühsam auf einen Kompromiss einigt. Ich hatte kürzlich vom Kollegen die wunderbare Geschichte, der hatte ein Team betreut, was sich da wahnsinnig hohe Normen gesetzt hat mit Basteln und gemeinsam und gebacken über Tage und jedes Mal, wenn, also wurde in einem großen, in einem, das wurde zelebriert, ja, das.
Aber da wird
ja
schon noch gearbeitet.
Das dann kann ja auch noch identitätsstiftend sein. Und dann ist jemand Neues dazugekommen, völlig verzweifelt, sagte, ich kann nicht basteln, ja, also, und dann musste der Coach das wieder so ein bisschen richten. Die Geschichte fand ich ganz wunderbar, weil diese gruppenbezogenen Normen sind unglaublich stark und wir unterschätzen das einfach. Das heißt, ich kann auch selber sagen, ich habe das Gefühl in meinem Umfeld, ich habe das auch selber, ich fahre morgens sehr früh mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann trifft man nicht viele Leute. Dann habe ich auch mal angefangen, die anderen Fahrradfahrer zu grüßen, also die paar, die man wirklich sehr früh morgens trifft. Und man kann das etablieren. Also das heißt, wenn mich sowas stört, wie eben zum Beispiel Umgangsform, Höflichkeit, kann ich das durch ein eigenes Vorbild wieder in Gruppen hineintragen. Und die Menschen werden sich dann anpassen, weil man das üblicherweise so tut. Also wir nehmen ja immer so
alles. Hast du da gute Erfahrungen mitgemacht? Du hast zurückgegrüßt dann?
Ich bin auch zurückgegrüßt worden, das funktioniert durchaus. Man kriegt es nicht in die ganze Community rein, weil die sich natürlich morgens auch wechselt und man erkennt die Leute dann auch einfach nicht. Ja.
Also wenn sie auf den Radwegen Richtung Bonn gegrüßt werden, dann kann es sein, dass MC ihnen entgegenfährt.
Genau, und vielleicht bin ich aber selber schlecht drauf.
Grüßen Sie bitte zurück.
Und das Wetter ist so schlecht, dass ich dann auch keine Lust habe. Also wir bewegen uns da so ein bisschen aufeinander zu. Aber das ist natürlich in der schriftlichen Kommunikation, um wieder die Kurve zum Ghosting zu kriegen, viel, viel schwieriger. Also das müsste ich da schon explizit vereinbaren, wie man da miteinander umgeht. Und ja, ich kenne das aus dem eigenen Laden. Ich nenne das immer meine kommunikativen Problembären, die ghosten aus Prinzip, ja. Und da kann man auch im Kopf stellen. Also da.
Ja, aber das ist ja, wir haben ja, ich habe das mal nachgeschaut, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege. Es gibt da so vier Formen von Ghosting. Das eine ist das Hard Ghosting, also dass sofort absolute Funkstille ist. Dann haben wir das Soft Ghosting, dass die Antworten immer kürzer werden, gerade in der schriftlichen Kommunikation per Mail oder per WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Dann wird es auch immer seltener, also die Abstände werden größer und dann wird auch die Formulierung an sich unklar. Und dann gibt es das sogenannte Benching, also dieses Warmhalten, wo es dann zwar sporadische Kontaktzeichen gibt, aber nicht mehr wirklich eine Verbindlichkeit. Ja, also das sind dann so, ich nenne die immer die Mystiker, also man müsste sich mal wieder treffen, ja, aber es findet dann doch nicht statt. Und dann natürlich das sogenannte Orbiting, das hat mir sehr gut gefallen, dieser Begriff, aber das ist dann so keine Antwort in der direkten Kommunikation. Aber man liked noch den Content von jemand anders, also man geistert sozusagen um diese Person drumherum, man hält sich sozusagen in deren Orbit entsprechend auf, setzt aber nicht mehr konkret zur Landung an. Ist das so etwas, wo du sagst, da gehst du mit, habe ich da was übersehen?
Also mir erscheint das ein bisschen überkategorisierend. Oh. Weil natürlich gibt es diese Phänomene alle, aber wir neigen ja heute dazu, das muss alles irgendwie einen Begriff haben und hinten muss ING drin sein, damit es die englischsprachige Verlaufsform ist. Das erscheint mir so ein bisschen drüber, weil ich denke, okay, da gibt es Situationen, wo sich Menschen entscheiden, sich auf eine bestimmte Art zu verhalten. In der Regel, wenn einer was will, wird er schon kommen, platt gesagt. Ja. Ne? Wenn ich also mit jemandem im engen Kontakt stehen möchte, dann komme ich schon in die Füße. Vielleicht nicht sofort, weil vielleicht auch andere Sachen dann in Priorität haben, aber dann komme ich schon irgendwie dahin. Und dazu kommt natürlich auch noch eine persönlichkeitsbedingte Kommunikationsform. Man sagte das früher Männer nach, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich geschlechtsspezifisch ist, dass Frauen eher einen engeren und häufigeren Kontakt mit ihren Freundinnen haben und Männern reicht es auch aus, sich irgendwann mal wieder zu treffen und haben sofort wieder eine enge Verbindung, brauchen aber nicht diese ständige Verbindung über Textnachrichten. Ich bin mir nicht sicher, ob das geschlechtsspezifisch ist, aber es gibt Menschen, die sagen, ich fühle mich mit jemandem verbunden, ohne dass wir fünfmal am Tag Textnachrichten austauschen. Und andere sagen, boah, wenn sich jetzt hier mein enger Kreis um mich herum nicht ständig meldet, dann fehlt mir irgendwas, dann muss ich nachfragen. Ich glaube, es gibt auch eine starke Persönlichkeitskomponente.
Ja, was ich sehr wohl betreibe, das wäre jetzt eine fünfte Kategorie, aber ich traue mich hier doch mal aus der Deckung, auch wenn MC sagt, ich bin hier überkategorisiert. Das ist sozusagen das angekündigte Ghosting oder das nachvollziehbare Ghosting. Das heißt also, ich habe ja jenseits des beruflichen und jenseits des privaten Kontaktes gibt es immer noch so eine Art Zwischending, also kommunikativer Kontakt. Was weiß ich, da hat irgendeiner einen Artikel von mir online gelesen, stellt man eine Nachfrage, ich antworte drauf, es gibt einen kurzen Austausch. Und dann fängt dann zum Beispiel jemand an, mir völlig zusammenhanglos irgendwelche Sachen zu schicken, wo es weder eine Anknüpfung zu gibt, noch einen aktuellen Bezug, wo ich dann denke, so bin ich jetzt da in so einem Spam-Verteiler drin oder sonst irgendwas. Dann schreibe ich natürlich schon, dass relativ wertschätzend, dass mich dieser Content nicht interessiert oder dass ich jetzt keinen Zusammenhang oder keine Anknüpfung sehe. Und wenn sich das dann von der Qualität her nicht ändert oder dann trotzdem weiterhin in dieser, wie ich finde, minderwertigen Auslegeware dann bei mir eintrudelt, dann ignoriere ich das natürlich auch oder dass dann vielleicht auch mal eine Mailadresse im Junk oder im Spam-Ordner programmiert wird. Ist das etwas, wo ich dann schon böser Ghoster bin?
Nein, du hast das ja in
was
der Form.
Was sagt die Studienlage?
Auch. Ja, also da gibt es keine Studienlage. Zumindest keine
Tom Buschert ist noch nicht erforscht.
Genau, ich glaube, dass das einfach ein sehr natürliches Verhalten ist, wenn man sagt, ich versuche das Verhalten von jemandem anderen zu korrigieren, gebe entsprechende Hinweise und wenn die Person sich dann nicht anpasst, dann ist man in der Distanzkommunikation natürlich irgendwann zurückgeworfen. Ja, also dann es gibt im für Geld gibt es das Wort schlechtes, kein schlechtes Geld, gut hinterherwerfen. Ich übertrage es mal auf die Zeit. Nee,
kein gutes Geld, schlechte mit
kein gutes Geld, schlechte sind so, ne? So rum. Und ich würde das auf Zeitaufwand mal umtexten wollen und sagen, einem schon vergebenen Zeitaufwand noch mehr Zeit hineinstecken, um möglicherweise zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, das ist ja dann auch nicht effizient. Also das ist auch völlig in Ordnung. Und ich denke, dass da die Distanzkommunikation, dass wir bei der Distanzkommunikation Folgendes unterschätzen, dass sie eine genauso starke Wirkung haben kann, wie wenn einer vor mir steht. Und eben, also wenn wir über Ghosting sprechen, kann ein Ghosting, also ein Kontaktabbruch, genauso heftig sein und genauso viele psychische Wirkungen haben wie jemand, der einen einfach so stehen lässt. Ja, also der sich umwendet und
aber das ist auch Macht, die man ausübt. Ne? Jemanden stehen lassen ist ja auch ein Zeichen von Macht. Weil genau. Man sagt, ich kann es mir erlauben, dich stehen zu lassen.
Ja, also man sagt ja auch, Macht hat, wer andere warten lassen kann. Mhm. Und das ist eine Form von Machtausübung. Ich habe Macht über deinen geistigen Aufwand, den du vielleicht in unsere Freundschaft oder Beziehung investierst. Und ich zeige dir, wie machtlos du bist. Ja, wie wenig du kannst. Du kriegst von mir keine Antwort. Du bist mir die Antwort nicht wert. Du fragst mich vielleicht, warum das nicht weitergeht oder wir nicht weiter kommunizieren. Und ich übe Macht aus über deine psychischen Befindlichkeiten, indem ich nicht antworte, indem ich sage, das findet für mich in irgendeiner Form nicht statt. Das kann natürlich gerade im Beziehungskontext auch ein Ausdruck von Verletztheit sein. Das muss jetzt nicht unbedingt eine aktive Machtdemonstration sein. Ich kenne das sehr oft aus Situationen nach Trennungen, wo mindestens einer der beiden, wer die Trennung nicht akzeptiert, sich sehr lange fragt, warum und wäre es nicht noch was gewesen, woran lag es denn wirklich? Und ich in Beratungen in dieser Phase auch immer versuche, darauf hinzuwirken, das nicht zu versuchen, in der absoluten Tiefe zu ergründen, weil das können Leute, die sich gegenseitig vielleicht verletzt haben oder eben, wo einer entschieden hat, ich möchte das nicht fortsetzen, da wird man nie auf eine rational greifbare Ursache kommen, wie in verschiedenen anderen Kontexten, sondern da werden Sachen immer offen bleiben und ich rate dann dazu, das auch an der Stelle zu akzeptieren. Also ich sag mal, so eine Resilienz gegenüber Ghosting wäre anzuraten, weil gerade auf der Distanzkommunikation muss man relativ schnell entscheiden, stecke ich da jetzt noch psychische Energie rein, ja, jemandem hinterherzulaufen, nochmal zu fragen, nochmal zu warten
aber
und so weiter.
Damit würden wir ja sichtbar machen, hör mal, mir fällt auf, dass du ghostest, bekenn dich endlich und trenn dich von mir oder beende die Kommunikation oder sag, dass du das Angebot nicht annehmen willst. Wenn man dann selber gar nicht mehr drauf eingeht, dann gutiert man dieses Verhalten doch.
Genau, das ist dann.
Aber damit machen wir es doch nur schlimmer.
Ja.
Ich hätte gerne eine Lösung.
In der Distanzkommunikation sind wir irgendwann mit unseren Möglichkeiten am Ende, wenn wir nicht irgendwann da an der Tür stehen und klingeln. Und das würde ich auch erstmal auch
nicht. Nein, empfehlen. Natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ist es wieder die böse digitale Kommunikation, dass wir sagen, wir haben zwar rein quantitativ mit mehr Menschen oder Usern ist ja nicht wirklich Menschen, wenn man sich da nur digital kennt, mit Usern zu tun, dass man sagt, okay, dadurch wird es auch austauschbarer und ein bisschen beliebiger.
Also es ist natürlich unverbindlicher, gerade auch die privaten Kontakte, die über Social Media Aktivitäten angebahnt werden oder über Plattformaktivitäten, die sind natürlich unverbindlicher, weil die Leute eben nicht, die sehe ich nicht jeden Tag im beruflichen oder privaten Kontext. Ich kann mir die Macht zurückholen. Wenn ich also in dieser Ghosting-Situation bin, kann ich die Macht zurückholen, indem ich eben selber den Schlusspunkt setze und sage, weiß ich nicht, ich bin enttäuscht, ich bin genervt, mich stört, mit so jemand möchte ich auch nicht weiter kommunizieren und das dann in auf jeden Fall kurzen Worten nochmal erkläre und dann kann ich selber sagen, okay, ich habe es mir zurückgeholt. Ich habe die Deutungshoheit über diese Situation wieder selbst erlangt, weil irgendwann muss man ja ehrlicherweise sagen, tut sich dann auch nichts mehr und dann hat sich die ganze Sache erledigt. Also das ist eine Möglichkeit, sich die Macht zurückzuholen, indem aktiv selber den Schlusspunkt zu setzen, zu sagen, A, verhalte ich mich anders. Und B, ich gebe diesem Ende eine Deutung. Und wenn er, der oder die andere dann noch was will, dann muss er halt oder sie um die Ecke kommen und sich selber wieder aktiv in die Kommunikation hineinbegeben. Natürlich, oder wo wir nichts machen können, wir kriegen die Zeit, die wir in dieses Warten und Überlegen hinein investiert haben, die kriegen wir nicht zurück. Da muss irgendwann der Deckel drauf, sonst ist das psychisch nicht in Ordnung. Aber dieses nochmal eine Nachricht schicken, wäre wirklich eine Möglichkeit, da einen Deckel drauf zu machen und sich selber die Deutungshoheit zurückzuholen.
Ich habe das neulich mal versucht, da habe ich jemandem eine Benefizveranstaltung angeboten, habe 4 Wochen nichts dran gehört, habe dann nochmal nachgefragt, konnten sie inzwischen eine Entscheidung treffen, auch wieder keine Reaktion. Und irgendwie war ich in dem Moment wirklich schlecht gefusselt und habe dann nochmal freundlich geschrieben, dass ich das Angebot zurückziehe. Und für die überlastete Kommunikation im Ehrenamt empfehle ich folgende Textbausteine. Lieber Herr, Frau XY, vielen Dank für Ihr Angebot, aber wir haben daran kein Interesse. Dennoch herzlichen Dank, mit freundlichen Grüßen und so weiter. Und irgendwie war das so ein Ding, wo ich dachte, boah, das war jetzt zwar ein bisschen unterintellektuell, was du da geschrieben hast. Aber es ging mir anschließend danach etwas besser und dann kam auf einmal eine sehr, sehr wertschätzende und sehr zeitnah eine sehr wertschätzende Nachricht zurück. Und da sind wir jetzt tatsächlich in der Anbahnung für eine Benefizveranstaltung, die dann offenbar dann doch stattfinden wird. Also da scheint es Klick gemacht zu haben. Ist es das, wo du sagst, man holt sich die Deutungshoheit zurück oder habe ich einfach mit einem schlechten Benehmen Glück gehabt?
Nein, man holt sich die Deutungshoheit zurück.
Also habe ich das richtig gemacht?
Das kann man aktiv tun und die Formulierung legen wir in die Hände aller Betroffenen. Das können alle Erwachsenen selber. Das ist das Entscheidende. Ich habe ja vorhin mal gesagt, Ghosting führt zu einer Art von Kontrollverlust, weil ich kann in der Situation einfach nichts machen, außer ins Leere schreiben und rumwarten. Und wenn ich dem eine Deutung gebe, wie eben zum Beispiel, ich setze selber den Schlusspunkt, ich erkläre von mir aus, warum ich das Verhalten nicht gut finde oder wie ich es gerne anders hätte. Und wenn ich mich so positioniere, bleibt das dann als Letztes stehen. Da muss der andere, wie schon gesagt, eben selber aktiv werden. Und in dem Fall hat das stattgefunden. Vielleicht werden andere sagen, boah, gut, dass die Nummer rum ist, dann schreibt der mir auch nicht mehr. Dann ist es weg von mir und aus meinem Beschäftigungsradius. Das ist auch völlig in Ordnung.
Ja, also ich bin ja dann als Kommunikationstrainer in der Situation, dass ich merke, wenn eine Kommunikation ohnehin zu nichts mehr führt oder sowas, dann kann ich die natürlich beenden. Oder aber ich führe sie ganz bewusst fort, um dann sozusagen für mich einen Case draus zu machen. Ja, also wie sind die Reaktionen, wie sind die Formulierungen und so weiter. Und da kriege ich natürlich dann durchaus die eine oder andere Inspiration für einen Vortrag, für eine Keynote und so weiter, wo man das dann entsprechend nutzen kann. Und dann habe ich ja auch wieder einen monetären Vorteil davon, weil ich ja dann sozusagen das als Beispiel entsprechend platzieren kann.
Aber jetzt haben wir gerade über Situationen gesprochen, die auf Augenhöhe stattfinden, wo du einfach kein Machtgefälle hast. Jetzt haben wir aber im beruflichen Kontext oft ein Machtgefälle. Das heißt, da bin ich nicht ganz so frei. Wenn ich jetzt als Bewerber oder Bewerberin in einem Bewerbungsprozess hänge, wo ich keine Antwort bekomme, dann kann ich nicht einfach mein Angebot auf meine Bewerbung zurückziehen, weil ich vielleicht davon abhängig bin, weil ich sage, boah, das ist jetzt meine Chance, das ist genau irgendwas, was ich haben will.
Ja, und vielleicht machst du es genau einen Tag zu früh, bevor sie dich angeschrieben hätten. Das kommt ja dann auch noch dazu.
Eben, also da bin ich dann nicht so frei. Das war ja jetzt eher ein Kontext, wo die Kommunikation auf Augenhöhe funktioniert. Oder ich bin im beruflichen Kontext abhängig davon, dass meine Arbeitsweise nur funktioniert, wenn andere Einheiten des Hauses oder Kooperationspartner oder Kunden mit mir aktiv zusammenarbeiten. Wenn die Kommunikation verweigern, muss ich mir eben genau überlegen. Ich habe den Fall jetzt im Kollegenkreis gehabt, wo man dann sagt, eskaliere ich das jetzt? Ja, also dieses klassische, gibt es Situationen nach oben, wo Leute eingreifen können. Und das sind die noch gefährlicheren Situationen, also neben den romantischen Beziehungen, die psychisch extrem belastend sind, aber diese Abhängigkeiten, die ich eben nicht durch, ich schreibe da mal eine wohlgesetzte E-Mail, die vielleicht im Subtext hat, wir können beide auch was anderes machen, das geht in bestimmten beruflichen Kontexten einfach nicht, würde dann mehr kaputt machen, als ich dadurch meine psychische Verfasstheit retten würde.
Ja, ich erinnere mich noch gut dran, das war aber noch in den analogen Zeiten. Ich habe ja Mitte der 80er Jahre angefangen, meine Ausbildung damals zu machen. Und da habe ich dann auch mal, das war eine sehr bekannte Tageszeitung, wo ich ein Volontariat haben wollte, da habe ich dann auch mal irgendwann hingeschrieben, anlässlich des Jahrestages meiner Bewerbung bei Ihnen, hätte ich gerne meine Unterlagen zurück. Ja, also bis dahin hatte ich noch nicht mal einen Zwischenbescheid bekommen. Dann kamen aber auch die Unterlagen zurück. Also die müssen dann da auch tatsächlich gelegen haben. Das habe ich natürlich erst gemacht, nachdem ich einen festen Ausbildungsplatz hatte. Jetzt aber, aktueller Fall, dass auch Arbeitgeber Bewerber ghosten, mit denen sie im Prinzip schon einig sind. Also, dass man denen sagt, es gibt eine mündliche Zusage, am ersten so und so vielten fangen sie bei uns an und kommen sie einfach vorbei, Vertrag unterschreiben wir dann vor Ort. Der Entwurf ist auch schon sozusagen bei der Bewerberin und dann steht die da und dann heißt es, ja, der Geschäftsführer ist jetzt heute nicht da, kommen sie doch morgen nochmal wieder und dann stellt die auf einmal fest, sie hat sich auf eine Zusage verlassen und hat aber keinen Arbeitsvertrag und kriegt auch keinen. Ja, also das ist natürlich dann keine Form, wo ich sage, das können wir vielleicht noch mit einer kommunikativen Schwäche rechtfertigen oder entschuldigen, sondern das ist einfach brutalst asozial.
Also da gibt's noch weitere Varianten, auf die wirklich auch gefährlich sind im beruflichen Kontext.
Das heißt, du kannst da noch eins draufsetzen.
Ja, das jetzt will ich die existenzielle Situation von Bewerberinnen und Bewerbern nicht damit vergleichen, aber die andere Möglichkeit ist eben die ich in bestimmten Bereichen auch erlebe, nämlich die Frage der Hierarchie. Wenn Mitarbeiter A, B anfragt, sei hausintern zum Beispiel, passiert gar nichts. Sobald aber Vorgesetzter höher dekoriert und klangvoll im Titel, der einfach nur einen Anruf tätig, fluppt plötzlich alles. So, das kann sich keine Organisation ernsthaft erlauben. Ja, es gibt Organisationen, in denen das absolut Usus ist. Das sind diejenigen, wo strenge Hierarchien herrschen. Aber das macht den ganzen Laden kaputt. Weil dann die operativen Einheiten natürlich sagen, naja, wenn ich da anrufe oder hinschreibe, passiert gar nichts. Ich muss mit jedem Unsinn, mit jeder Anfrage muss ich irgendwie nach oben gehen, damit höher dekorierte Personen sich mit höher dekorierten Personen unterhalten. Das geht auf die Motivation. Kostet einfach schlicht Geld, weil es einfach mehr Kommunikation erfordert. Wenn sowas in Organisationen auftreten, das ist eine Führungsaufgabe. Das können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht alleine lösen. Da müssen Führungskräfte sehen, aha, wenn ich anrufe, fluppt's, wenn aber mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin sich meldet, passiert gar nichts. Das darf nicht passieren. Also da erwarte ich von Führungskräften, dass sie das in den entsprechenden Gremien, die sitzen ja auch immer ganz oft zusammen, sagen, so Leute, so könnt ihr nicht umgehen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die sich melden mit einer adäquaten Anfrage, gehen wir jetzt mal davon aus, dann haben die auch eine Antwort verdient. Und das ist tatsächlich eine Hauspolitik, die man von unten nicht ändern kann. Ich bin ja sonst immer ein großer Fan von Selbstwirksamkeit und was können operative Einheiten selber aktiv tun, da sind die echt gekniffen. Und die Führungskräfte, die solche Klagen ignorieren, mit denen würde ich gerne auch mal im Dunkeln auf den Parkplatz gehen, weil die nämlich dann nachher auch die hohe Fluktuation unter den Mitarbeitern haben. Zu sagen, wenn meine Arbeit nicht ernst genommen wird, dann werde ich nicht ernst genommen. Was soll ich überhaupt hier?
Und wenn Sie jemals MC im Dunkeln auf dem Parkplatz haben, scharf argumentieren hören, ich glaube Ihnen, das wollen Sie nicht wirklich erleben. Ich habe einen anderen Fall, da bestellt jemand gelegentlich bei mir Konzepte und die liefere ich dann auch aus und dann kriege ich aber keine Rückmeldung mehr. Und dann erfahre ich über Vierte, also nicht über Dritte, sondern schon über Vierte oder Fünfte, erfahre ich dann, kam gut an und so weiter. Und dann sage ich, okay, man muss mich ja jetzt eigentlich auch auf Händen tragen, weil ich so geniale Konzepte schreibe, aber dann schreibe ich halt dann anschließend die Rechnung und dann sage ich mir, okay, wenn die Rechnung geschrieben und bezahlt ist, ist das Ding für mich erledigt. Das ist dann im Endeffekt so wie jemand, der eine Boutique in der Innenstadt hat und dann sagt sich, okay, da hat jemand eine Jeans gekauft, hat sie bezahlt, ob er sie trägt oder nicht, ist ja für mich sozusagen dann uninteressant. Befriedigend ist das natürlich dann nicht, ja, wo ich dann irgendwann dann auch sage, nö, also Konzept habe ich jetzt irgendwie nicht so die Lust drauf oder die Zeit für oder wie auch immer. Und da macht man es halt nicht, weil man natürlich dann auch die Anerkennung für seine Arbeit irgendwo dann auch persönlich haben möchte und nicht, dass man sich über 5, 6, 7 Ecken zusammensuchen muss. Ist das etwas, also jetzt, ich bin dann sozusagen mit mir im Reinen, wenn die Rechnung sozusagen mein Zahlungssystem verlässt, hat man, MC, vielleicht auch privat so eine Art, ja, sowas Vergleichbares wie eine Rechnung schreiben, dass man sagen kann, so jetzt kann ich diesen Prozess des Ghostings oder des Nicht-Feedbacks, was ich bekomme, sozusagen mental für mich sauber abschließen. Gibt's da sowas?
Ja, man neigt dann eher zu einem Anpassung des Verhaltens in einer Gegenseitigkeit. Ne? Wenn der das nächste Mal kommt, dann helfe ich dem aber auch nicht. Oder der hat das letzte Mal sich nicht ordentlich bedankt, als ich damit angepackt habe. Also da sehe ich jetzt gar nicht ein, dass ich da privat jetzt nochmal irgendwas machen soll. Also privat neigt man dann sehr schnell dazu, das für sich psychologisch aufzurechnen und eben zu dem Ergebnis gekommen, dass die Gefälligkeit, die Einladung oder das, was man im Privaten an Aufmerksamkeit und Zuwendung hat, dann einfach reduziert wird. Also da sind wir etwas sauberer als im geschäftlichen Kontakt, das wird dann einfach runterreduziert. Also dann wird der Kontakt einfach minimiert. Also das können wir sogar etwas besser als im geschäftlichen Kontakt, weil man da ja auch anderen Regeln und Mechanismen unterworfen ist. Und privat sollten da eigentlich Menschen ein sehr gutes Gefühl haben, wann eben Missachtung, fehlende Wertschätzung, fehlender Respekt tatsächlich dazu führt. Wenn man aber im Umfeld jemanden sieht, der irgendwie schlecht behandelt wird. Das hat man oft dann in Partnerschaften oder eben auch in familiären Kontexten gesagt, hier, du wirst doch, ich bitte es mal zu, ausgenutzt von deiner Verwandtschaft oder von was auch immer. Und wenn man merkt, dass Menschen diesen Schutzmechanismus nicht haben, mal da ins Gespräch gehen und sagen, du, ich habe den Eindruck, wie sieht denn das für mich aus? Du reibst dich ja auf in dieser Beziehung oder Freundschaft oder in der Familie und die anderen tun fast gar nichts für dich oder da kommt nicht das Entsprechende zurück. Solche Leute muss man warnen. Also die brauchen dann auch den Schutz des unmittelbaren Umfeldes.
Und da sollte man vielleicht auch darauf hinweisen, dass wenn sie andere ghosten, das sagt auch sehr viel über sie aus. Und wir haben, glaube ich, hier relativ selten so einen belehrenden Zeigefinger. Aber wenn Sie mir den einmal ganz kurz gestatten, tun Sie es einfach nicht. Ghosting ist nicht gut. Das war unsere Nahbetrachtung zum Thema Ghosting, zu dieser ja doch recht merkwürdigen Mischung aus digitaler Normalität und analogem Schmerz. Und vielleicht haben Sie sich in so manchen Punkten, die wir hier angesprochen haben, wiedergefunden und vielleicht ist Ihnen auch bewusst geworden, wo Sie selbst schon geghostet haben oder haben andere verstummen lassen.
Wir laden Sie natürlich wie immer sehr herzlich ein, was aus dieser Folge für sich mitzunehmen. Und eine wichtige Botschaft ist, dass die Funkstille, die Sie vielleicht selbst erzeugen, nie ganz stumm ist, weil auch diese Art von Kommunikation etwas erzählt über Nähe, über Grenzen, über Angst vor dem Konflikt oder über den Wert, den wir einer solchen Kommunikation beimessen. Und manchmal beginnt ein guter Umgang mit Ghosting genau dort, wo wir wieder anfangen, klarer zu sprechen, uns zu offenbaren, in den direkten Austausch zu gehen mit anderen und wenn es notwendig ist, vielleicht zuerst mal mit uns selbst.
Und das ist ein wunderbarer Übergang, den MC hier gerade erzählt. Denn jetzt kommt der Hinweis, wo Sie auf gar keinen Fall geghostet werden. Nämlich, wenn Sie Anmerkungen, Lob oder Kritik zur Nahbetrachtung haben, dann schreiben Sie uns an podcast@nahbetrachtung.de. Noch einmal podcast@nahbetrachtung.de. Und Sie landen sowohl bei MC als auch bei mir im Postfach. Und Sie erhalten unter Garantie eine Antwort. Sie werden nicht geghostet und das gilt nicht nur für die Nahbetrachtung Ultras, die hier seit der ersten Folge mit dabei sind, sondern selbstverständlich auch für jeden Neuzugang, der diese Folge oder überhaupt unser Podcast abonniert und liked. Das war's an dieser Stelle mit Diplompsychologin Maria Christina MC Nimmerfroh
und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.